The questioning of knowledge forms is a recurrent topic here in our discussions of an anthropocenic state of mind. How is knowledge articulated? How do we approach a knowledge of that which lies at the borders or at the limits of the empirical, of the invisible, of the things we cannot see or observe? How can we resensitize ourselves and gain new forms of sensory knowledge? Good afternoon. We started this section here with a demonstration by Strata Grids. Strata Grids is a Berlin-based group founded by Florian Goldmann, Max Stockloser, and Daniel Wolter in 2012. They are artists and geologists, and they formed a collective to, as they put it, expose or excavate, one could say, geology in a universal context. Strata comes from stratigraphy, the science that deals with the layers of Earth. Grid means the net that is put on top of these layers, so it refers to what is produced by human beings. In their practice, that was different today, but in their practice, they work with minerals, sediments, and other materials that participate in the process of shaping knowledge, approaching forms of matter that, and this was also a topic here, lie at the border of the empirical knowledge, attempting to measure the immeasurable, so to speak. So while Strata Grids is preoccupied with geologic time, with deep time, our next guest, Benjamin Steininger, is driven by an interest in the cultural history of acceleration. In his demonstration, which we will see in a minute, Age, entitled Age of the Catalyst, three different temporal regimes compose a triangular relation between the chemical, the geological, and the human historical. Thereby, a number of elements that are arranged and rearranged in different constellations play a significant role. These are new elements that have been introduced over the course of the 20th century into the Earth metabolism, such as fertilizers and fossil fuels, elements that have a significant impact on the force of the great acceleration. Immediately after Benjamin Steininger's demonstration, we will continue with Etienne Turpin's demonstration, about which I'm also going to say a few words now. This demonstration has a very different focus. It's entitled Botanical Hack Berlin, and it's the outcome of a workshop that Etienne Turpin and Stephanie Druger realized with 8 students from a secondary school here in Berlin. The starting point of their project is a quite practical one. What can we actually do with our knowledge? How can research be practically applied? And how can technologies be used in a sort of do-it-yourself mode for gaining agency? In their workshop, and also in the subsequent demonstration that comes out of this workshop, they connect these questions to a concrete matter. To the question how to reclaim urban land for food production. Okay, but now we'll continue with Benjamin Steininger's demonstration, who I just quickly want to introduce before we start. Benjamin Steininger is a cultural and a media theorist and a historian of science and technology in Vienna. He's also the director of the research project, I'm going to say the title first in German, Rohstoffgeschichte, Erdöl und Erdgas in privaten Archiven. And we spoke about this earlier, how to translate it, and he told me to say that it's the project to build a private archive on 100 years of Austrian petrol industry. So this research project is located at the Science Communications Research, a society engaged in the investigation on processes and transfer of knowledge. So his research focuses on cultural history of acceleration, fossil resources, and theory of industry. Benjamin Steininger, by the way, will speak in German, so get your headphones ready if you need them. Okay.
Demonstrationen. Was man hier meist überhört, ist der Begriff des Monsters. Mit voller Absicht macht dieses Format heute hier davon Gebrauch. Am Monströsen soll in diesen Demonstrationen etwas sichtbar gemacht werden, was man anders nicht zu fassen bekommt. Ich habe zwei Monster mitgebracht. Zwei auf den ersten Blick unauffällige Dinge, in denen aber tatsächlich monströse Prozesse materiell verkörpert vorliegen. Einen Stein und eine technische Vorrichtung. Einen Katalysator. Die Grundthese des Anthropozän-Projekts ist schwer zu fassen und eigentlich monströs. In menschlich beobachtbarer, erlebter Zeit laufen Prozesse ab, die sich nach herkömmlichem Wissen über Jahrzehntausende hinziehen. Während der Begriff der Globalisierung ganz und gar räumlich gedacht war, lenkt die These vom Anthropozän den Blick auf die Zeit. Was hier auf diesem Tisch in dieser Demonstration sichtbar zu machen wäre, sind Prozesse, Vorgänge in der Zeit. Was macht dieser Anthropos, dass er den Raum umgestaltet und damit ein neues Zeitalter schafft? Und wer ist dieser Anthropos eigentlich? Sicher keine nur biologische Spezies, sondern eine wissenschaftliche, technisch-industrielle Art. Eine Spezies, die mehr als ihre eigenen Kräfte nutzt, die Geogeschichte macht, indem sie selbst Geogeschichte nutzt, in Form von Kohle, Öl und Gas. Um dieses geohistorische Dreieck aus Anthropos, Natur und Technik zu deuten, ist dieses Spielfeld aufgebaut. Wie fast alles in unserer begrifflichen Welt ist es zweigeteilt. Es ist ein Spielplatz der Dichotomien. Naturding, Industrieding, lange Zeiten, kurze Zeiten, Akkumulation, Dissipation. Schauen wir uns die Dinge einmal genauer an. Das erste Monster ist ein Stein. Ich lese hier irgendeine Zahl mit 7000 Metern, Zistersdorf über Tief 1. Hervorgegangen aus allerfernsten prähistorischen Lebensformen, aus Sedimentation und Erosion, in Jahrmillionen wurde alles verdichtet und in große Tiefen in 7000 Meter abgelagert. Ein Zeugnis also menschenfernster Naturgeschichte. Wir müssen diesen Stein hier auf die Seite der Natur legen. Aber man kann die Zuordnung sofort wieder brüchig werden lassen. Genau dieser Stein stammt nämlich aus der Erdölindustrie. Es stammt aus einer kommerziellen Rekordbohrung von 1980. Wie schon gesagt, aus einer extrem teuren Bohrung aus über 7000 Metern Tiefe. Aus einer Region, die man als Erdölregion nicht kennt. Wie schon gesagt, aus Österreich. Aus dem Wiener Becken und dort aus einem 8000 Meter tiefen unterirdischen Bruch im alten Karpatenbogen. Ein Repräsentant also fossiler Zeit. Sediment, Erdölmuttergestein. Hier ist geologische, paläontologische Zeit präsent. Gleichzeitig aber auch der technisch-ökonomische Zugriff darauf. Lassen wir ihn trotzdem mal auf der Seite der Natur liegen. Das nächste Ding, das nächste Monster, ist ein technisch-industrielles Ding. Ein Katalysator. Genauer gesagt, ein mit chemisch-katalytisch aktiven Elementen Platin und Rhodium bedampfter Keramikkörper. Ein Abgaskatalysator aus einem Kraftfahrzeug. Seit den 80er Jahren steht diese technische Apparatur für Green Technology. Wir könnten sie also ins Feld der Natur rücken. Stickoxide werden im Abgastrakt nachverbrannt. Ein chemisch-technischer Trick, saubere Mobilität. Tatsächlich ist dieses Ding aber beides, Gegenmittel und Monster selbst. Denn Katalysatoren sind nicht nur Filter und Bremsen, sie sind Selbstbeschleuniger, und zwar auf grundlegender Ebene. Katalysatoren sind Stoffe, die chemische Reaktionen beschleunigen und lenken, ohne dass sie selbst verbraucht werden, in winziger, fast magischer Dosierung, scheinbar durch puren Kontakt. Seit 1900 wird dieses chemische Werkzeug als der Beschleunigung von zahllosen industriellen Prozessen genutzt. Nicht weniger als das Tempo der Moderne hängt an solchen Stoffen. Great Acceleration. Produktion, Verkehr, Information, alles beschleunigt sich. Alle Wachstumskurven schnellen nach oben. Bevölkerung, Ressourcenverbrauch, die berühmte Hockeyschlägerkurve. Und nicht wenige, wenn nicht die allermeisten dieser Phänomene, bauen auf dieser grundlegenden chemisch-katalytischen Beschleunigung auf. Deswegen the Age of the Catalyst. Die chemische Industrie eines Jahrhunderts sitzt mit diesem Katalysator also hier am Tisch. Stellen wir ihn doch lieber auf die Seite der Industrie. Raffinerien und Petrochemie, Verfahren zur Herstellung von Stickstoffdünger, dieselben Verfahren zur Herstellung von Stickstoffmunition, Pharmaka, Kunststoffe. Überall sind Katalysatoren bei der Herstellung, beim Zerlegen und ganz wichtig bei der Synthese von chemischen Molekülen am Werk. Hier werden Strukturen aufgebaut. Und seit dem Ersten Weltkrieg, vor genau 100 Jahren, geht es hier um Weltgeschichte. Katalytisch produzierte Munition und Kunstdünger machen die beispiellosen Kriege, aber auch das beispiellose Bevölkerungswachstum des 20. Jahrhunderts erst möglich. Planetarische Technik. Chile-Salpeter, Hochdrucksynthese, Kohlebenzin. Ab den 20er Jahren kommt das Gebiet der Kohlenwasserstoffe hinzu. Raffinerien, Kunststoffe, Kraftstoffe. Auch der für uns heute so problematische Kohlenstoffzyklus ist also ein Katalysethema. Ein technisches Ding. Aber auch hier könnten wir die Zuordnung nochmals brüchig werden lassen. Denn die gesamte Chemie der Organismen, der Enzyme, Hormone, ist katalytische Chemie und es gehört zu den Besonderheiten dieser Industrie, dass ab 1900 biologische Chemie und industrielle Chemie aufs Engste zusammenrücken. Sowohl der innere Mechanismus ist ähnlich wie die Funktion. Der Aufbau von Struktur, von Ordnung in der Chemiefabrik oder im Organismus mit dem physikalischen Fachbegriff Negentropie. Wir haben hier zwei Figuren, die für sich genommen schon ein Theater of Matter aufspannen. Aber um Matter im Sinne einer Wertigkeit zu erreichen, brauchen wir eine Perspektive. Eine Perspektive von Personen. Monstren können entweder besonders groß, besonders alt, besonders klein sein, sie können aber auch aus unzusammengehörigen Teilen bestehen. Ich habe auch so ein Monster mitgebracht, einen Text von 1948. Mein katalytischer Lebensweg. Eine autobiografische Skizze eines Chemikerphilosophen. Vorangestellt ein Zitat des Thermodynamikers Robert Mayer. Katalytisch heißt eine Kraft, sofern sie mit der gedachten Wirkung in keinerlei Größenbeziehung steht. Eine Lawine stürzt in das Tal, der Windstoß oder der Flügelschlag eines Vogels ist die katalytische Kraft, welche zum Sturze das Signal gibt und die ausgebreitete Zerstörung bewirkt. Und dann geht es los. Und aus der destruktiven Lawine im Gebirge wird der Bericht über eine produktive intellektuelle Biografie. Darf ich kurz berichten, heißt der erste Satz der Biografie, wie ich selber der Katalyse begegnet bin und was mir aus dieser Begegnung erwachsen ist? Im Kontakt mit einem Begriff ist ein Forscherleben erwachsen und damit die Produkte einer Industrie. Geschrieben hat diesen Text ein Mann namens Alvin Mittasch. Als Laborleiter der BASF, als Erfinder künstlicher Kontaktmassen, hat er bis in die 30er Jahre Industriegeschichte gemacht. die Stickstoffindustrie des Ersten Weltkriegs, das Chemiesystem aus Kohle und Öl des Zweiten Weltkriegs. Mein katalytischer Lebensweg. Das Absurde und das symptomatisch Klare sticht ins Auge. Ein Forscherleben trägt bei zur Entwicklung eines Industrieprinzips und dann schlägt das zurück. Das Industrieprinzip soll selbst das Forscherleben deuten. Tatsächlich hat Erwin Mittersch aber nicht nur zur Industrie beigetragen. Er hat auch zur Deutung des katalytischen Prinzips mehr getan als kaum jemand sonst. Ein riesiges schriftliches naturphilosophisches Werk. Bücher wie Nietzsche als Naturphilosoph, Goethe, Döbereiner und die Katalyse, Katalyse und Determinismus. Also Naturphilosoph. Katalysatoren werden für Mittersch zum Modell des Steuerns überhaupt, zu einer protokybernetischen Figur. Mit winzigem Materialeinsatz greifen sie in größte chemische Mechanismen ein, wie Menschen, wie menschliche Gedanken, wie menschlicher Wille, wie er in einer Unzahl von Artikeln erläutert. Der Katalysator als Denkfigur für den Menschen in einem katalytisch überformten Zeitalter. Es ist weniger die Figur des Chemikerphilosophen selbst, als vielmehr die Position des Anthropos, die in diesem Dreieck interessiert. Stellvertretend für 7 Milliarden Anthropoi diese Karte. Was kann auf diesem Spielfeld gespielt werden? Wer sticht was und wen? Vielleicht ist es sinnvoll, hier gerade keine Handlung anzustreben. Denn tatsächlich handeln diese Figuren und außerhalb des Spielfelds genug. Eher soll hier in der statischen Anordnung der Dinge mehr über die gespeicherten Prozesse in diesen Dingen herausgefunden werden. Entlang und jenseits der dichotomischen Linie. Eine weitere Denkfigur. Anordnung 1, Zeit. Eines der grundlegenden menschlichen Zeitmaße ist wohl die Sekunde, der Herzschlag. Eine Dezimalstelle. Wenn man alle Sekunden, die ein Leben dauern kann, zusammenrechnet, kommt man ungefähr auf eine Größenordnung von ein paar Milliarden Sekunden, 9 Dezimalstellen. Wir haben das hier in der Mitte dieser Zeitskala stehen. Kommen wir zur Zeit des Steins. Steine sind immer uralt. Jeder Kieselstein ist ein Bote aus grauer Vorzeit. Dieser Stein aber liegt hier, gerade weil er so alt ist, gerade weil er Bote ist. Erdgeschichte, Geschichte des Lebens auf der Erde, ist genau das, was an fossilen Rohstoffen interessiert. Mehrere hunderttausend Jahre fossiler Lebenstätigkeit sind notwendig, um ein einziges Jahr unseres aktuellen Verbrauchs an Öl und Gas zu decken. Wir können hier gleich mal ein paar weitere Stellen eintragen. Und dieser Zugriff auf Zeit reicht noch weiter. Die Formation, aus der exakt dieser Stein stammt und die damit industriell genutzt wird, ist etwa 100 Millionen Jahre alt. Wir können den Stein also in die hinterste Ecke der langen Zeiträume stellen. Kommen wir zur katalytischen Zeit. Chemische Zeit ist Umsatzgeschwindigkeit. Wie viel von einem Stoff reagiert in welcher Zeit? Das ist chemische Geschwindigkeit. Katalysatoren machen aus Reaktionen, die in Tagen und Jahren stattfinden, eine sinnvolle Produktion in Minuten. Chemische Zeit ist im Kern aber noch viel schneller. Der Mechanismus funktioniert so. Zwei Stoffe, A und B, reagieren nicht miteinander. Nehmen wir den Katalysator hinzu, entsteht zunächst eine Verbindung Stoff A plus Katalysator B bleibt daneben. Dieser Komplex ist dann aber wieder so reaktionsfreudig, dass eben doch A und B zusammenkommen und der Katalysator wieder ausgeschieden wird. Ein katalytischer Zirkel. Die Zeit, in der allerdings diese kleinen Reaktionen stattfinden, unterschreitet die Zeit der Sekunden noch einmal um einige wichtige Dezimalstellen. 10 hoch minus 13 Sekunden ist die Zeit der Chemie. Mit dieser Skala haben wir jeden Tag zu tun. Als Anthropoid des Anthropozäns, als Nutzer fossilkatalytisch erzeugter Stoffe bis hinein in unsere Lebensmittel. Es geht aber nicht nur um die Quantität von zeitlichen Abläufen, sondern auch um die Struktur, linear oder zyklisch. Zeit kann man nicht umdrehen. Dem Anthropozän, dem Aufbruch ins Anthropozän, haftet gerade dadurch Gespenstisches an. Lineare Beschleunigkeit. Tatsächlich haben die fossile Zeit und die katalytische Zeit und damit auch die Zeit des Anthropos, aber auch mit zyklischen Denkfiguren zu tun. In beiden Fällen kommen Zyklen in Schwung, die blockiert waren. Der Stickstoffzyklus, der Kohlenstoffzyklus, Materie, die über Jahrmillionen vom Kohlenstoffzyklus ausgeschieden war, die ausgetreten ist, wird freigesetzt. Reaktionen, die ohne zyklischen Zwischenschritt nicht vor sich gehen wollten, laufen zyklisch beschleunigt ab. Zyklen der Schwermetalle bis hin zu den Veränderungen von Pflanzen am Straßenrand durch katalytische Metalle, genau aus solchen Abgasfiltern. Zyklen werden geschaffen, Zyklen werden gestört. Tatsächlich wissen wir über sehr viele Zyklen überhaupt nur durch ihre Störung. Wir wissen von den Zyklen aus 100 Millionen Jahren ausschließlich, weil jemand im Jahr 1980 in 7 Kilometer Tiefe gebohrt hat. Und wir wissen von den physiologischen Mikrozirkeln in der Biochemie, weil es um 1900 ein neues lineares Konzept katalytischer Beschleunigung gab. Beide Zeiten gehören also zusammen. Anordnung 2: Wachstum und Akkumulation, Dissipation und Zerstörung. Ich will kurz etwas über die Werte dieser Dinge sagen. Diesen Bohrkern aus der Erde zu holen, hat 1980 100 Millionen Euro gekostet. Ich könnte ihn also hier sehr oben in dieser Skala ablegen. Gleichzeitig habe ich selbst diesen Bohrkern geschenkt bekommen. Vergessen, Dissipation. Dieser Katalysator hat in der Autopresse Tempelhof 80 Euro gekostet. Gleichzeitig ist das, was darin steckt, Rhodium, das teuerste auf dem Weltmarkt gehandelte Edelmetall. Ich habe gerade gestern nochmal den Kilopreis ausgerechnet, ungefähr 31.271,16 €. Kommen wir zu den Produktionsziffern. Rhodium 22 Tonnen pro Jahr, 22.000 Kilo, nicht besonders viel für einen Weltmarkt. Öl, 4 Milliarden Tonnen. Aber auch hier ist eine Dichotomie aufschlussreich, beziehungsweise die Auflösung der Dichotomie. Der Stein ist Dissipation. Der Witz an der Erdölindustrie ist, dass Erdöl verbraucht wird. Gleichzeitig ist er selbst gewachsen und sorgt für Wachstum, also Akkumulation. Der Katalysator ist Beschleunigung von Dissipation, gleichzeitig ist er Strukturbildung. Was wir sehen, ist ein sich selbst verstärkendes System. In der Sprache der Chemie wäre das Autokatalyse. Ein Stoff beschleunigt seine eigene Produktion. Stoffe, Materialströme, Menschen. Epilog. Mein, unser katalytischer Lebensweg. Tatsächlich ist die Position des Chemikerphilosophen weniger abseitig, als sie anmuten mag. Schon die Lebensmittel unserer Urgroßeltern waren im langen Schatten des Ersten Weltkriegs nur noch zum Teil Natur und zum überwiegenden Teil katalytische Industrie. Wenn ein Chemikerphilosoph die menschliche Aktivität überhaupt am Modell der Katalyse deutet, weil Menschen etwas in Gang setzen, genau wie in der Chemie Katalysatoren, dann fängt diese Engführung einen wesentlichen Zug am Übergang ins Anthropozän ein. Alles beschleunigt sich. Wir sind tatsächlich Katalysatoren. Der Anthropos als Steuerungsinstanz, dem das von ihm Geregelte entgleitet. Aber auch planetarische Technik bringt planetarische Zusammenhänge ans Licht. Eine Handlung gibt es in diesem Stück nicht. Wir wollen zum Schluss nochmal auf das vierte Ding auf diesem Tisch zu sprechen kommen, auf die Schiefertafel. Mit dem Wörtermachen fängt alles an und hört alles auf, was der Anthropos konzipiert. Einer der großen Vordenker des Anthropozän-Gedankens, der russische Biogeochemiker Wladimir Vernadsky, hat zeitgleich zu Mittag und zeitgleich zum Beginn der Great Acceleration seine Vorstellung von der Aktivität des Menschen und von der geologischen Bedeutung des Menschen unter einem anderen Begriff gefasst. Noosphäre hat Vernadsky die vom technischen Menschen erschaffene Weltschicht geschafft, wie Biosphäre, Atmosphäre, Lithosphäre, eine Weltsphäre der Technik, benannt nicht nach einer biologischen Spezies, sondern nach dem Nous, dem Wörtermachen. Auf der Schiefertafel hat man seit Beginn der Neuzeit das Lesen, Schreiben und das Wörtermachen gelernt. Mit einem Schiefergriffel wird in Schiefer etwas eingeritzt. Auch die geologische Aktivität des Anthropos funktioniert so. Mit der Vernutzung von Geogeschichte, Geogeschichte machen. Mit der Imitation natürlicher Prozesse, Postnatur gestalten. Mit dem Verheizen fossiler Schätze, fossile Zeiträume erkunden. Wörter lassen sich hier einritzen und wegwischen. Im selben mineralischen Medium, um neue Wörter zu machen. Vielen Dank.